zu der Urlaubsgeschichte im Garten. Was viele unterschätzen ist, die Sonne brennt ja wirklich im Sommer extrem. Mhm. Und wenn du dann gar keinen hast, ist es wahrscheinlich sowieso insgesamt schwierig, überhaupt was zu machen. Mhm. Aber was ich machen würde, wenn ich nur eine kleine Fläche habe oder eine Terrasse oder einen Balkon, ich würde zur Urlaubszeit einfach stumpf einen Schirm aufspannen. Also ich würde meinen Garten in der Zeit, wo ich weg bin, beschatten. Mhm. Weil die Sonne ist zwar gut, klar, für Wachstum und so weiter, aber wenn ich eh nicht da bin und ich kann es nicht kontrollieren, dann mach doch einfach deine Markise auf, die du da vielleicht hast, stell deinen Schirm auf oder sonst was. Und für die 2-3 Wochen, die du weg bist oder die eine Woche, dann ist dein Garten halt im Schatten. Aber die Sonne knallt nicht drauf, dir trocknet nichts auf.
Wenn man im Garten unterwegs ist und im Garten tätig ist, dann kommt man eigentlich nicht darum herum, Fenja, dass man hin und wieder auch mal was nicht weiß, logischerweise, je nachdem, ob man Laie oder Experte ist, aber gerade ein Laie, so wie ich es zum Beispiel bin, ich muss immer mal wieder auch im Internet etwas nachlesen, etwas nachschauen und was ich sehr, sehr gerne dabei tue, ist Tutorials gucken, also direkt mit Video. Wie machst du das?
Ja, tatsächlich auch mal so auf YouTube mal irgendwie so sich ein bisschen berieseln lassen oder explizit irgendwie nach einem Thema suchen, auch Inspiration finden. Also sehe ich genauso, mache ich auch so.
Und auf ein Gesicht, auf das man immer wieder stößt, wenn man bei YouTube Gartentutorials sucht, ist das Gesicht, was wir heute hier gegenüber von uns sitzen haben, und zwar das von Dennis Schinkel. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
Ja, hallo und schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass wir das mit dir machen.
Schön, dass ihr hier seid.
Ja, genau, wir sind nämlich heute bei dir. Wir durften hier in deinen wunderschönen Garten gucken und sitzen jetzt hier und nehmen den Podcast auf.
Dennis, kurz zu dir. Zurück zum Garten heißt dein YouTube-Kanal. Du hast 92.000 Abonnenten roundabout.
Ja, irgendwo da. Also irgendwie so da in die Richtung. Ich gucke irgendwo nicht mehr richtig, aber ich glaube, es sind jetzt knapp 93 schon. Also es kommen so roundabout 1.000 bis 2.000 im Monat dazu.
Wie viele Videos hast du bisher schon produziert? Kannst du das grob sagen?
Über 400.
Über 400. Magst du uns mal abholen? Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin praktisch dazu gekommen, die YouTube-Videos zu machen, indem ich immer wieder Fragen gekriegt habe, genau zu diesen Themen. Also kurze Anekdote, ich bin früher ins Fitnessstudio gegangen und habe da mein überflüssiges Gemüse hingetan. Also ich habe immer mehr angebaut, als ich sozusagen selber geschafft habe. Und da habe ich dann immer die Frage gekriegt, hey, warum hast du so einen großen Salatkopf? Wieso sind deine Möhren so lang? Meine teilen sich immer. Und dann habe ich irgendwo das Problem gehabt, dass du immer wieder dieselbe Geschichte erzählst. Mhm. Es fragen ja immer verschiedene Leute und die kannte ich ja nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Meine Frau ist Fotografin gewesen, dementsprechend war die Kameratechnik schon da. Und dann habe ich einfach mein erstes Video aufgenommen, um sozusagen in dem Falle sagen zu können, hey, pass mal auf, da ist ein Video dazu, so baue ich meinen Salat an, dann brauchst du ein Medium. Das Medium ist YouTube, tada, YouTube-Kanal geboren.
Ja. Ich möchte mal ganz noch so ein bisschen weiter ausholen, sage ich jetzt mal, vielleicht in deine Kindheit zurück. Hast du schon immer gerne im Garten getüdelt oder wie bist du überhaupt zum Thema Garten gekommen?
Ja, ich glaube, da bin ich ein klassischer Teenie gewesen. Also früher als Kind, meine Oma hat noch so einen richtigen Selbstversorgergarten gehabt, also ein großes Grundstück und jetzt muss ich lügen, aber 400 Quadratmeter waren das bestimmt, wo dann Möhren, Dahlien, die üblichen Sachen so, die Omas so anbauen.
Ja, so ein richtiger
Oma-Garten. Genau, so ein richtiger Oma-Garten. Alles schön in Reihen, alles schön eingefasst, wie so ein Bauerngarten.
Akkurat,
So, und meine Top-Kindheitserinnerung ist einfach, mit Oma in den Garten zu gehen, da dann Möhren zu ernten. Die hatte so ein Entsafter, sage ich mal, so einfach so ein Schredder war das, nicht wie diese heutigen Hightech-Dinger, sondern einfach so ein Schredder. Und diesen Möhrensaft zu trinken, das war mein Top-Kindheits-Highlight. Also immer, wenn ich bei Oma war, wusste ich, wir gehen in den Garten, wir holen uns Möhren, ich kriege Möhrensaft. Und der Prütt, der überbleibt, mein Opa hat Vögel gezüchtet, und dieser Prütt, der überbleibt, der ging immer an die Vögel, da durfte ich ja die Vögel noch füttern.
Oh,
und das
schön.
Ist sozusagen mein Kindheits-, positives Trauma, wenn ich so sagen darf. Möhrensaft, Vögel füttern und so bin ich praktisch an den Garten rangekommen und dann hilft man natürlich immer mal ein bisschen mit. Klar, als kleiner Dötz macht man nicht wirklich viel, außer vielleicht eine Pflanze platt treten, aber das war sozusagen so der Einstieg für mich in die Gartenwelt.
Wir sind jetzt gerade bei dir im Garten. Du hast uns, als wir angekommen sind, erstmal eine kleine Führung gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, tief beeindruckt von deinem Garten, wie viel Arbeit da auch drin steckt. Du machst das ja anscheinend mit einer unglaublichen Leidenschaft. Jetzt hast du ein bisschen erklärt, woher diese Leidenschaft kommt. Aber wie bist du denn, hast den YouTube-Kanal entwickelt, aber wie hast du es denn geschafft, dieses alles dahin zu vermengen, dass du auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal hast? Was glaubst du, wie ist das entstanden?
Also es ist angefangen, wie gerade schon erwähnt, so das erste Video war einfach so ein Tutorial, how to plan a salad, ne? So, und in diesem Video kamen dann die ersten Fragen von, also es war ja eigentlich gezielt für die Leute da im Fitnessstudio gedacht, sodass ich einen Link habe. Mhm. Dass irgendwie Fremde darauf zugreifen, soweit habe ich gar nicht gedacht. Mhm. So, und plötzlich kamen einfach Leute, die ich gar nicht kannte und haben in den Kommentaren geschrieben, hey, du hast im Hintergrund eine Zucchini stehen. Warum blüht die so stark, meine nicht? War das nächste Video dann, ne? Warum blüht eine Zucchini, was muss man machen und so weiter und so fort. Und durch diese Sachen ist das dann praktisch so entstanden, dass die Community, die sich gebildet hat, erst ganz klein, mir Rückfragen gestellt hat und da kam dann einfach mein Ansatz zu, okay, darüber machst du jetzt ein Video. So, und weil ich immer schon so ein Typ war, mich nervte das im Internet, wenn ich YouTube-Videos gucke und einer schwafelt rum, es ist viel Musik, tralala, es werden noch erstmal 10 Bäume gezeigt, obwohl wir gerade über eine Tomate reden. Das war mir nie auf den Punkt gebracht genug. Und genau da ist mein Ansatz gewesen. Ich gehe straight rein, ich stelle mich nur kurz vor, aber dann geht es direkt in das Thema und dann fangen wir auch direkt an, das zu behandeln. Und das ist so meine Nische, der ich auch heute immer noch treu bin, was ich auch viel als Rückmeldung kriege von den Leuten. So dieses, du redest nicht drumherum, sondern bringst es auf den Punkt und dann aber umfangreich, sodass, und das ist mein Anspruch an mich selbst, wenn du ein Video von mir gesehen hast, dann weißt du alles dazu. Und wenn nicht, dann steht da dran Teil 1. Verstehst du? Also, dass es in sich ein geschlossenes Konzept im Video ist, on point, aber auch alle Eventualitäten mit drin. Das ist so mein Anspruch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Erfolgsschiene, die ich halt von der Community zurückkriege. So dieses, bei dir guckt man sich ein Video an und man hat dann das Gefühl, ich kann das und kann auch selber damit loslegen.
Das heißt, deine Ideen kommen wirklich aus der Community oder musst du dich auch mal irgendwie hinsetzen und sagen, boah, es ist irgendwie ein Sommerloch und was mache ich jetzt gerade oder wie läuft das?
Das hat man auch. Okay. Also ich sage mal so, natürlich kommen die Ideen aus der Community. Bei 400 Videos weiter wird schwierig, weil irgendwann hat man alles. Ich bin ja auch gestartet über einen Gemüsegarten und das driftet ja, weil ich habe ja viel Fläche. Ne?
Oh ja.
Kommen wir ja gleich auch noch zu. Genau. Aber ich habe ja viel Fläche und dementsprechend driftet das natürlich jetzt in alle Bereiche so ein bisschen ab. Aber prinzipiell kamen die Sachen erstmal von der Community, dann gibt es so Monatsdinger, also beliebte Videos bei mir sind zum Beispiel dieses Gartenarbeiten Januar, Februar, März, April, also so ein Video kommt jeden Monat, dass man genau weiß, okay, das ist so die Überrubrik für den Monat und dann kommen halt die Points dazwischen.
Nun stelle ich mir vor, wenn ich jetzt zu einem Thema Tutorials machen wollen würde, müsste ich zu diesem Thema absolutes Fachwissen haben, ich müsste Know-how haben, ich müsste ja schon auch dahinter stehen, was ich den Leuten da erzähle. Es muss ja auch irgendwie funktionieren. Ich kann ja nicht irgendeinen Quatsch daher erzählen. Dieses Know-how im Bereich Garten, das hast du ja. Was mich interessiert, woher hast du das? Wir wollen dieses Know-how, was du hast, auch gerne nochmal heute nutzen für diese Folge. Es soll ja jetzt nicht nur heute um das Influencer-Ding gehen, sondern wir wollen heute auch noch über das Thema Trockenheit, gerade im Sommer sprechen im eigenen Garten. Da kommen wir später noch zu. Woher hast du dieses Know-how? Ist das reine Erfahrung, weil du einfach immer und immer gerne gegärtnert hast? Oder hast du auch Tutorials und irgendwann mal Bücher gelesen?
Ja und nein.
Das kannst du jetzt hier gestehen.
Das gestehe ich, also da habe ich gar kein Problem mit. Natürlich habe ich seit Kindheit so ein bisschen, ich hole mal ganz kurz aus, also viel Wissen von Oma, also altes Wissen, aber altes Wissen muss auch nicht immer richtig sein. Mhm. Also auch im Gartenbereich ändert sich ja alles. Dann kam die Teenie-Zeit, da war Garten uncool, da musste ich cool sein und nicht der Garten. Ne? So, und dann so ist das halt mit der Möglichkeit auch hier von dem Garten natürlich alles wieder stärker gewachsen. Damals in meiner Studienzeit hatte ich so 3 Quadratmeter, aber auch da habe ich so meine Küchensachen angebaut. So, und dann sind wir jetzt hier wieder gelandet und natürlich immer learning by doing, weil schon immer irgendwo so ein Begleiter in meinem Leben gewesen. Parallel, aber natürlich habe ich auch in Bücher geschaut, dieses Selbstversorgung oder wie das heißt, solche Bücher habe ich mir auch alle mal angeschaut. Haben mich persönlich aber so als junger Mensch, sage ich mal, nie so abgeholt, weil ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber solche Bücher sind immer eher so alt geschrieben, muss man einfach so sagen. Also es gibt wenig, mittlerweile gibt es dynamische Bücher, aber so diese Urbücher sind eher langweilig. Ja, ist einfach so. Ja. Steht viel Fachwissen drin, ist ein Physikbuch auch, aber ein Physikbuch ist auch langweilig.
Aber ich muss den lateinischen Namen von der Tomate nicht wissen.
Genau.
Die muss schmecken, die muss pflegeleicht sein.
Genau, und natürlich bin ich dann auch klassisch zu YouTube gegangen und habe so die Urgesteine der Garten-YouTube-Welt mir angeguckt. Hier der Selbstversorger-Kanal. Ist dem einen oder anderen bestimmten Begriff, so auch ein älterer Herr aus Köln. Den habe ich mir angeguckt, der hat das Freischnauze gemacht und da holt man sich natürlich auch so ein bisschen Wissen, Inspiration her und da holt man sich auch so ein bisschen die Sachen her für YouTube, also einmal Gartenwissen, aber auch filmisches Wissen, wie filmt der, wie machen die das, weil das vergessen viele Leute, die Hürde, einen YouTube-Kanal zu machen, ist gar nicht so, wie du gerade sagtest, so das Fachwissen worüber, weil man nimmt ja was, was man kann im Normalfall. Die Hürde war für mich eher die Technik drumherum. Mhm. So, wie filmt man und so weiter. Ne? Und das alles in Kombination habe ich mir natürlich auch über Tutorials, Bücher und Learning by Doing angeeignet.
Schön. Und ich glaube eigentlich, das ist auch so dein Erfolgserlebnis oder dein Erfolgsversprechen, sag ich mal, dass du dieses, es ist halt nicht irgendwie, dass du fachsimpelst, sondern dass du irgendwie so, als wenn wir beide uns jetzt gerade unterhalten und du sagst, ich habe hier eine neue Tomate und das, genau. Und das ist wichtig. Und das ist ja eigentlich gerade das Schöne, das ist ja authentisch. So ein, ne?
Ich sage mal, lass die Kirche im Dorf.
Ja, genau.
Weil viele driften, umso tiefer du in ein Thema einsteigst, umso tiefer driften die Leute halt auch da rein. Das Problem ist aber, es gibt ja viele Außenstehende, die gerade in dieses Thema rein wollen. Und das deswegen auch zurück zum Garten. Also so, die Leute wollen immer mehr wieder selber was anbauen, wie ich ja auch. Ne? Deswegen auch das Interesse dahinter. Und da muss man die Leute halt einfach abholen. Und nicht jeder fängt dann an mit Tomate, Tigarella, dritte Blatt von links abknipfen, weil dann haben wir eine Verzweigung in den einzelnen Symbion.
Das scheint alles schon ab.
Genau, dann sind die Leute weg. Tomate in die Erde rein, anhäufeln, damit sie mehr Wurzeln bildet. Das ist eine wichtige Info. Und nicht, ob man das dritte Blatt irgendwie spreizen kann. Und das ist so auch, wie du gerade sagtest, so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis dahinter. Was ich auch als Rückmeldung kriege, ich hole halt die Leute ab, die gerade anfangen. Aber ich gehe auch so tief rein, dass jemand, der schon tiefer im Thema ist, trotzdem was lernt. Also das ist so der Eigenanspruch, den ich an ein Video habe. Wirklich ein Anfänger, vielleicht auch zu den Anfängen von YouTube. Ich hieß ja nicht immer Zurück zum Garten. Am Anfang hieß ich Gärtnern für Dummies.
Ach guck, so wie diese Buchreihe.
Wie die Buchserie.
Ja, genau.
Habe ich aber nicht dran gedacht. Kam irgendwann ein Brief, sollte ich unterlassen.
Ja, nicht.
Nein, nein, deswegen habe ich einen neuen Namen. Ja, okay. Aber so war die Idee, Gärtnern für Dummies. Also da war es ja impliziert im Namen sozusagen wirklich den absoluten Anfänger. Den wollte ich abholen und dem ans Gärtnern bringen. Und auch gerade, ne, ich habe ja auch Kinder, so auch das Kinderwissen, ein Kohlrabi kommt nicht vom Baum. Es gibt leider wirklich Kinder, die denken, so ein Ding wächst am Baum. Und,
der Kohlrabi-Baum, man kennt ihn nicht, oder?
Ja, genau, oder Erdbeerbaum kennt ihr auch jeder.
Nee, ich leider nicht.
Genau, und das ist halt so eine Sache. Und dementsprechend, da habe ich drauf angesetzt. Deswegen damals dieses Gärtnern für Dummies, was dann jetzt irgendwann zurück zum Garten wurde.
Also bist du eigentlich ungewollt YouTube-Influencer geworden? So ein bisschen?
Ja, das war nie geplant. Also das war nie geplant. Ich hatte einfach nur vor, andere Leute so ein bisschen mitzunehmen. Und durch diese Rückmeldung habe ich dann den Drive gekriegt zu sagen, hey, ich mache das weiter und
Und entspannter ins Fitnessstudio zu gehen.
Genau, und um meine Zeit, weil es war wirklich zum Teil so, dass die Leute, ja, belagert ist jetzt übertrieben, aber wir sind ja auf dem Dorf, ne? Das ist ein ganz kleines Fitnessstudio, lass das 120 Quadratmeter Fläche haben, da kennt jeder jeden so. Und wenn du eine Stunde Zeit hast zum Trainieren und drei Leute fragen dich was zum Salat, dann hast du noch 20 Minuten.
Dennis, mal Hand aufs Herz. Kannst du von dem YouTube-Einnahmen leben? Machst du das hauptberuflich? 92.000 Abonnenten roundabout, hört sich unglaublich viel an. Man denkt immer heutzutage, ja, in diesem ganzen Influencer-Kosmos, da wird man steinreich. Wie ist das? Kannst du das mal, möchtest du uns das erzählen? Kannst du davon leben?
Also ich kann das gerne erzählen. Ich kenne ja auch Leute, die deutlich größer und kleiner sind als ich und welche, die komplett davon leben oder nicht. Also bei mir ist es so, ich habe einen ganz normalen 9-to-5-Job. Das ist auch immer so eine Sache, ja, du hast ja viel Zeit für deinen Garten. Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich habe eigentlich relativ wenig Zeit, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber technisch gesehen ist es so, ich habe einen ganz normalen Job, der relativ flexibel ist. Ich bin täglich um 15 Uhr zu Hause, das heißt, nach hinten raus habe ich Zeit und kann da auch meine Videos drehen und natürlich auch was im Garten machen, und ich habe ein ganz normales Wochenende. Vom Leben her, man kann da definitiv von leben. Dafür müsste ich aber tiefer einsteigen und mehr Videos machen. Technisch gesehen würde ich aber mal behaupten, wenn man einen Kanal hat und man hat 50.000 bis 100.000 Abonnenten und die passenden Ausrufezahlen, dann kann man das mit einem ganz normalen Standardjob als Gehalt technisch vergleichen. Okay. Man muss natürlich immer ein bisschen mehr verdienen, weil man ist selbstständig, Steuerabgaben und so weiter. Ne? Also im Prinzip muss man das Doppelte ja verdienen als Angestellter, um sozusagen dasselbe rauszuhaben. Aber das ist definitiv möglich. Und ich kenne auch im Bekanntenkreis Leute, die haben so 120.000, 130.000 Abonnenten und die leben davon und die leben da sehr gut von. Das ist aber auch nischenabhängig. Ich sag mal, Gartennische ist so ein bisschen Randbereich. Ne? Jeder kennt die großen Gamer und so weiter. Man kann damit Millionen verdienen. Keine Frage. Im Gartenbereich glaube ich eher nicht, weil es einfach dafür die Community nicht groß genug ist, oder ich sag mal, die Werbemarge, wenn man es jetzt rein Business sieht, ist es ja so, ich produziere Videos, die ein Externer sieht und diesem Externen kann man ja Werbung zeigen, der dadurch etwas kauft. So funktioniert ja das Spiel, wenn man es rein wirtschaftlich sieht. Und natürlich ist es da dann interessant, eine gewisse Größe und Reichweite zu haben, um da natürlich dann monetär was draus zu machen. Aber auch im Gartenbereich, also ne, wenn es hier Leute gibt, die im Gartenbereich YouTuber werden möchten, fangt damit an. Ob es hinterher was wird, sieht man. Ich hatte es nie geplant. Mittlerweile verdiene ich damit Geld und man kann davon definitiv leben, ab einer gewissen Größe.
Wie viel Zeit steckst du in ein so ein Video? Kannst du das grob sagen?
Ja, früher unendlich viel. Also wo ich sozusagen selbst, ja, ich bin einfach mal ehrlich, selbst Stress mit meiner Frau gekriegt habe, weil so ein Video zum Teil 3 Tage gedauert hat. Also man verhaspelt sich, man nimmt was auf, stellt dann im Schnitt fest, nächsten Tag wieder drehen, dann stellst du das nochmal fest, ne? Dann drehst du 3 Tage lang rum, dann bist du nicht so kamerasicher, die Technik fehlt, das musst ja alles lernen, dann musst du Geld ausgeben, ne? Man will ja einen gewissen, klar, man kann mit einem Handy filmen, man kann aber auch mit einer Spiegelreflex filmen, so, ne? Dann gibt man erstmal Geld aus, nimmt noch gar nichts ein und diese Zeit, auch ich habe 2 Kinder, zu der Zeit, als ich mit YouTube angefangen habe, waren die noch klein, dann sind die ja auch sehr intensiv so von, ich sag mal, Pflege oder dass man sich drum kümmert und so weiter und mir ist Familie auch super wichtig. Aber da kam man dann so ein bisschen an die Grenzen, ne? Wenn man dann wirklich 3 Tage da sitzt, abends alle sind im Bett, man selber geht praktisch dann an den Computer und schneidet da 6 Stunden rum, weil man auch mit der Technik noch nicht konfirm ist. Dementsprechend, das frisst richtig Zeit. Heutzutage, ich gehe in den Garten, drehe in einer halben Stunde mein Video, setze mich 1 Stunde an Schnitt, dann ist das online. Also ich kann jetzt loslaufen und in 2 Stunden ist ein Video online. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das sind jetzt jahrelange Erfahrung. Ich habe mittlerweile Rechner, der super schnell ist. Ich habe eine Kamera, die alles macht. Es gibt KI, die Stimmen erkennt und schneidet. Das sind natürlich alles Sachen, die machen super effizient. Heute. Aber damals war es für mich nicht möglich, einmal die Woche ein Video zu schaffen, weil ich es einfach vom Aufnahmeschnitt und allem drumherum nicht geschafft habe.
Gab es denn aber damals auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, warum mache ich das eigentlich alles? Ja. Also woher dieser ganze Aufwand und ich sag mal, die Verdienste waren ja damals wahrscheinlich noch geringer.
Null. Gar nichts.
Was hat dich denn dann überhaupt motiviert, weiterzumachen?
Ja, also die ersten 100 Abonnenten, ich hatte ja gerade gesagt, aktuell so zwischen 1.000 und 2.000 im Monat. Die ersten 100 Abonnenten haben über ein Jahr gedauert. Ein Jahr kontinuierlich Arbeit, wochenlange Schneiden, Stress mit der Frau, alles was dazu gehört. Und dann hast du nach einem Jahr 100 Abonnenten. Und damals habe ich noch gesagt, da waren wir im Urlaub, habe ich gesagt, wow, wenn ich irgendwann mal 1.000 Abonnenten schaffe, das wäre Regenbogen. So, und die 1.000 danach haben nochmal ein Jahr gedauert. Also ich habe 2 Jahre praktisch nur Arbeit reingepumpt und nichts rausgekriegt und auch sogar Geld reingesteckt, weil man kauft sich dann schon eine Kamera oder ein Mikrofon, ne? Weil YouTube ist ja auch nicht mehr wie früher ein wackeliges Handybild. Die Leute erwarten ja heute schon Kinoformat fast. Ne?
Ja.
So, und von daher, das ist so die Sache. Also die ersten 3 bis 4 Jahre habe ich gar nichts verdient und nur Zeit reingesteckt. Und da kam zwischendurch immer mal dieses boah, machst du das und dann fängst du an, machst mal ein Video weniger, dann kommt irgendwas dazwischen, die Kinder sind krank, keine Ahnung was, ne? Also da kamen auch nicht regelmäßig Videos, was einfach nicht möglich war. Und dann kam bei mir halt so dieses, wenn ich Ehrgeiz habe, dann ziehe ich durch, ne? Dann so dieses, okay, du musst die Zeit verkürzen. Also habe ich die Technik aufgerüstet, also habe ich mir angelernt, wie schneidet man schneller, dass ich nicht 6 Stunden sitze, sondern nur noch 4. Neuer Computer, nur noch 2. Und so habe ich das immer mehr optimiert, sodass ich heute hier sitze und im Prinzip jeden Tag 3 Videos aufnehmen könnte, plus Schnitt. Also wenn du mir 8 Stunden Zeit gibst, könnte ich 3 Videos produzieren. Dementsprechend, da sind wir wieder bei, könntest du es Vollzeit machen? Bestimmt, aber dann müsste ich auch so arbeiten. Da reicht dann ein Video die Woche nicht aus.
Ja.
Das ist jetzt so die Zeit für die Videos und Zeit im Garten? Roundabout pro Woche? Wie viel bringst du da? Also jetzt nicht nur hier auf der Terrasse, sondern auch ein bisschen
Klar.
Am Arbeiten.
Das ist das Lustige, die Leute denken immer, weil der Garten so riesig ist, dass ich da super viel Arbeit reinstecke. Ja, natürlich stecke ich da Arbeit rein, aber ich muss sagen, ich bin relativ zügig. Also ich habe so dieses, okay, jetzt mache ich was und dann reiße ich auch und bis das fertig ist. Aber rein technisch so in wirklicher Zeit, auf eine Woche runtergebrochen, würde ich sagen, 3 Stunden in der Woche, so ne, nach Arbeit mal eben durch, so das Nötigste sauber halten, sagen wir mal so. Und am Wochenende habe ich immer das Reißer Wochenende, gibt es bei mir auf Instagram. Das ist dann auch immer mit Story verfolgt, wo ich dann praktisch morgens aufstehe. So Leute, heute ist das Reißer Wochenende, wir machen. Und dann wird an dem Tag, also das passiert nicht immer, ne? Aber ich sag mal, einmal im Monat gibt es so einen ganzen Tag, wo ich wirklich im Garten was mache. Und sonst würde ich sagen, ja, die typischen 3 Stunden, die man so verbringt. Okay. Also insgesamt komme ich auf 6 Stunden in der Woche.
Also ist ja alles mal, noch in Grenzen.
Ja, mal mehr, mal weniger natürlich. Ja, ja. Aber technisch gesehen, wenn es jetzt nicht richtige Projekte sind, wie zum Beispiel der Beach-Bereich. Ne,
ja, klar. Das
macht man natürlich nicht in 3 Stunden. Das ist dann ein ganzes Wochenende, da kommen dann 5 Freunde und dann wird mit allem Mann da was
für
gemacht.
Eine Kiste Bier hingestellt.
Genau, aber das ist ja bei allen Leuten, denke ich, auch so. Ne, wenn man eine Terrasse baut, dann ruft man seine Freunde an und los geht's.
Und deine Mädels, unterstützen die dich im Garten? Oder?
Die große ist Teenie, dementsprechend Garten ist sehr uncool.
Uncool jetzt, genau. Jetzt muss sie cool sein.
Genau, jetzt sind wir in dem Punkt. Die Kleine ist immer mit dabei. Mhm. Also die ist sogar manchmal die mich dazu anspornt, was zu tun. Weil die steht dann da, zieht ihre Stiefel an. Ja. Papa, wir müssen heute was im Garten machen. Müssen wir das?
Herrlich.
Und dann, ja klar, ja, dann geht's los.
Und deine Frau auch gartenbegeistert? Oder?
Nee, meine Frau sitzt gerne im Garten. Mhm. Sie sagt auch, das ist schön, das hätte ich gerne. Aber ich glaube, meine Frau habe ich jetzt in den letzten 10 Jahren genau ein einziges Mal im Garten gesehen. Und das war, wo wir um unsere Terrasse hatten, wir so eine ganz alte Buchsbaumhecke, die ist aber komplett zerfleddert gewesen. Mhm. Und die hat meine Frau so massiv gestört, dass sie irgendwann gesagt, ne, so wie immer so, man sagt einem Mann das und man muss ja nicht alle halbe Jahr wieder ankommen.
Macht das schon dann irgendwann.
Genau, irgendwann mache ich das. So, und ich wusste halt einfach, da muss man halt einfach weiterdenken, Buchsbaum in so einer Nische mit Wurzeln. Ich wusste, das ist ein riesiges Projekt, diese riesige Hecke da auszubuddeln und. Und ja, ich habe mich ein bisschen vorgedrückt, aber auf der anderen Seite wusste ich auch einfach, wie aufwendig das ist. Mhm. So, meine Frau sagte sich, kann doch nicht so lange dauern. So, und dann hat sie sich eine Schere genommen. Das war, wie gesagt, der heilige Moment, wo sie das im Garten getan hat. Und hat den oben halt schon mal abgeschnitten. Mhm. Das war ja auch nett gedacht, aber die Arbeit ist ja das da drunter gewesen. Ja. Und gut, der Job wurde danach erledigt, aber das war sozusagen dieser heilige Moment, wo meine Frau
die Gartenschere
in die Hand genommen hat und sich sie das erste und auch bis jetzt letzte Mal im Garten aktiv einsehen hat. Dafür macht sie aber andere Dinge natürlich. Garten ist einfach meins.
Ja.
Sie dekoriert damit und klar gibt sie irgendwo auch das Regiment vor, was da gerne stehen soll oder welche Farben. Ja. Aber unterm Strich bin ich der Gärtner, sage ich mal, und sie nutzt niest.
Das ist doch auch schön.
Warum auch nicht? Magst du vielleicht für all diejenigen, die jetzt da draußen sind und sich den Podcast anhören und natürlich erstmal gar keine Vorstellung haben, wie dein Garten aussieht? Wir sprechen die ganze Zeit von deinem Garten, wie toll er ist, wie groß er ist. Aber kannst du ihn mal grob beschreiben?
Ja, im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen. Wenn ihr euch jetzt das... also an den Zuschauer jetzt gerichtet. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das von oben anguckt, ist es ein langgezogenes Quadrat mit 3000 Quadratmetern. Darauf steht ein Haus, was von oben eine L-Form hat. Mhm. Und in diesem kleinen L ist sozusagen der Garten, wo jetzt auch gerade dieser Podcast gedreht wird. Mhm. Das ist sozusagen der, ich nenne ihn immer gerne, der private Sitzgarten. Mhm. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3 Terrassen. Auf einer sitzen wir gerade, das ist eine Lounge. Dann haben wir den Beach-Bereich, den ich gerade erwähnt habe. Das ist praktisch einfach eine Ecke, die mit Sand ist, eingefasst ist, eine kleine Hütte, die noch zu einer Tiki-Bar wird, entsteht da gerade mit einem Rahmen, wo Hängesessel da noch drin sind. Also wirklich, wo man mit der ganzen Familie und Freunden abends eine Feuerschale anmacht und sitzen kann. Dann gibt es daneben noch den Strandkorb, der sozusagen auch familiär gemacht ist mit einer kleinen Terrasse. Und oben die Hauptterrasse, wo wir halt essen, Pavillon draufsteht und Co. Und das befindet sich alles in diesem Ausläufer vom L. Mhm. So, wenn man jetzt hinter das große L geht, da ist praktisch der YouTube-Garten. Das ist auch das, was man überwiegend in den Videos dann sieht. Mhm. Und da ist das Ganze so ein bisschen in kleine Themen unterteilt. Ich habe damals das platt gezogen und habe mit Hecken sozusagen Räume erschaffen. Mhm. Insgesamt sind es 4 Räume, 5, wenn man den Gemüsegarten mit dazu zählt. Und man kommt praktisch in den einen Bereich rein und muss dann durch eine Hecke in den nächsten Bereich. Mhm. Und die Bereiche praktisch jetzt schnell runtergebrochen. Erster Bereich vom normalen Garten kommt man auf den Spielplatz der Kinder. Da ist einfach ein Sandkasten, ein Spielhaus, ein Trampolin. Dann geht man rechts durch die Hecke durch und befindet sich dann im Hochbeetgarten. Also da ist ein Hochbeet aus Edelrost, also sprich diese ne, rostenden Kästen, sage ich mal. Der eine mag sie, der andere findet sie hässlich. Ich persönlich finde sie als Highlight ganz schön.
Ich finde sie ganz toll, darf ich dich kurz unterbrechen. Ja. Aber magst du kurz den Vorteil sagen? Weil ich finde es richtig klasse. Weil Hochbeet kenne ich, sage ich mal, traditionell als Holzhochbeet.
Ja, oder Steine, ne?
Genau, und ich fand das so cool, weil du musst ja wirklich nichts machen. Keine Folie rein, da gammelt nichts, du musst nichts ölen und so weiter. Also mega cool. Als kleiner Tipp für alle.
Die Stahlhochbeete, genau. Man muss es halt leiden mögen. Ja. Aber dadurch, dass sie hier so eine Rostpatina bilden, haben die einfach den immensen Vorteil, das wusste ich allerdings vorher nicht, das hat sich einfach ergeben, dass Schnecken das meiden.
Ja, das genau. Das
die wandern
das ist
halt nicht darüber. Genau, und
ja.
Ihr habt es ja auch live gesehen, da ist ja viel drumherum. Also es gibt bei mir definitiv auch Nacktschnecken, aber die meiden halt diesen Rost, weil der scheint wohl mit dem Schleim zu reagieren. Und dementsprechend, ich habe in diesem Hochbeet noch nie eine Schnecke gehabt. Das ist einfach ein immenser Vorteil. Die sind nicht ganz günstig, aber sie sind pflegeleicht. Wenn es einmal da steht, ist das ein Ding für 20 Jahre, sage ich mal. Und dieser immense Vorteil,
keine Schnecken.
Ja. Und man muss es nicht pflegen. Holz muss man immer mal streichen. Klar, kann man das auch mit Steinen regeln, aber auch ein Steinhochbeet ist da aufwendig. Ne?
Also ich bin Fan.
Ja, es ist, wie gesagt, Geschmackssache.
Ja.
Aber wenn man das mag, ich kann es nur empfehlen. Einfach aus dem Grund, dieses Schneckending, das ist so ein Mega-Plus einfach nach hinten
raus.
Gerade
jetzt, also alle Leute sind genervt von Schnecken. Also
gerade letztes Jahr war ganz schlimm. Ne?
Ja.
Ja, und in diesem Bereich, wo das Hochbeet steht, ist dann auch ein bisschen zugeschnittene Bäume. Da haben wir dann auch Blühpflanzen drinstehen. Meine Stein-Tiki-Figur steht da. Ne? Und von da aus geht man dann wieder um die nächste Ecke drumherum. Und da ist dann so eine kleine Insel mit einem Taschentuchbaum drauf. Kennen viele Leute vielleicht nicht, aber Taschentuchbaum ist halt ein Baum, der nach 7 Jahren das erste Mal blüht. Und es sieht dann so aus, als würden ganz viele Taschentücher in einen Baum gehangen. Ist total schöner Baum, leider wie die meisten Bäume nur im Frühjahr. Aber das ist so ein Highlight in dieser Ecke. Und wenn man da dann weitergeht, kommt man in den Obstgarten rein. Da stehen dann Johannisbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren. Eine Kirsche steht da und vier Apfelbäume, die auch besondere Sorten sind, also innen rosa, rot. Ne? Also da habe ich so ein bisschen drauf geachtet, dass halt alles so, nicht Standard ist, sagen wir mal. Ne? Und dann geht man von da aus ja in den Gemüsegarten, das der letzte Bereich ist, wo ich heutzutage auch sagen würde, baut euren Gemüsegarten nicht zu weit weg. Also bei mir ist das ja schon ein bisschen Strecke, weil umso mehr musst du dich aufraffen, ihn zu pflegen.
Ja.
Aber da ist dann ja der Gemüsegarten drin und der fasst so um die 70 Quadratmeter mit kleinen Wegen, verschiedene Beetarten drin. Und da passiert dann das, wo sozusagen der YouTube-Kanal damals gestartet ist.
Schön.
Ja, schön. Wie ein kleiner Park. Fast.
Total.
Ne?
Also wie gesagt, sehr beeindruckend.
Auch die Idee dahinter.
Ja.
Und wer das mal sehen möchte, wie gesagt, YouTube-Kanal von Dennis,
zurück
zum Garten einmal sichten und dann kann man da auf jeden Fall eine Menge von sehen.
Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Wir möchten ja heute auch noch über ein anderes Thema sprechen. Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen über Trockenheit reden. Trockenheit im Sommer. Bevor wir damit anfangen, Dennis, gibt es eigentlich Themen, die du ganz besonders gut kennst oder kannst, wo du ganz besonderes Know-how hast und andere Themen wiederum, wo du sagst, da bin ich nicht so belesen?
Ja, also da hatten wir es ja, ne? Ich tauche ja auch in Themen rein. Ich habe natürlich den Vorteil als Influencer, die Influencer-Bubble kennt sich. Das heißt, wenn ich mal Fachsachen brauche, dann hole ich mein Handy raus und dann rufe ich einfach den an, der da Experte ist, weil wir kennen uns untereinander an.
Ja.
Dementsprechend kann ich da relativ schnell auf Fach-Know-how zurückgreifen. Aber es ist so, die Kerngeschichte ist damals mit dem Gemüsegarten gestartet. Da kannte ich mich durch Oma und Co. schon aus und da der Garten aber so groß ist, ist natürlich irgendwann das dazugekommen. Also ich bin jetzt absolut nicht der Experte, der dir erklärt, wie man 5 Mauern zieht in Trockendings oder Terrassen baut. Ich kann das zwar, aber da würde ich nie ein Video drüber machen, weil da sehe ich mich selber nicht als Experte drin.
Okay.
Da gibt es andere Leute für, die ich da viel besser empfehlen würde. Aber nichtsdestotrotz drifte ich natürlich jetzt vom Gemüsegarten auch immer mehr so in diesen Erlebnisgarten ab. Und Kernthema meines Wissens ist ganz klar Gemüse und Obst. Aber es wird immer mehr, dass ich halt auch über Stauden mir Fachwissen aneigne, weil ich ja die restlichen Gartenthemen ja auch anpasse. Ne?
Ja.
Hortensien, Blühpflanzen, wir hatten es am Anfang auch schon, gerade in dem Privatgartenbereich, sage ich mal, blüht mir noch nicht genug. Und dementsprechend möchte ich da natürlich dann auch noch mehr anlegen. Und dafür brauche ich ja auch wieder Wissen. Und das eigne ich mir an oder ich habe halt den Vorteil, dass ich dann die Staudenfee anrufe und sage, hey, du pass mal auf, so und so viel Quadratmeter, so und so die Sonne, gib mir doch mal ein paar Tipps. Ne? Und die setze ich dann natürlich selber wieder um und mache dann daraus ein Video, was weiß ich, die 5 besten Stauden für Schatten.
Ja. Ne?
Ja.
Sehr schön. Ja, aber wir wollten über ein Thema sprechen, haben wir gesagt. Jetzt, wir haben Juli.
Ne? Es wird warm.
Genau, es wird warm, die Sonne knallt. Ich hoffe, wir bekommen richtig tollen Sommer. Aber natürlich muss man dann auch gießen. Man muss die Pflanzen versorgen.
Genau.
Wir sind jetzt durch deinen Garten gelaufen und ich habe schon gesehen, du warst schon fleißig, du hast schon ordentlich gemulcht. Mit Rasenschnitt, aber auch mit Rindenmulch und so weiter. Das soll heute so ein bisschen unser Thema sein, dass du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ja so ein paar Tipps mitgibst, wie du damit umgehst, weil du ja auch viel Fläche hast und eben, was sagst, eben Obstbäume oder Sträucher und so. Erzähl doch mal, Wie gehst du vor?
Ja, im Prinzip ist es so, da sind wir wieder bei dem Gemüsegarten nicht so weit weg.
Mhm.
Ich habe mir ja gedacht, okay, Gemüsegarten weit hinten, weil ne, hier Kinder-Dings muss also so ein bisschen abgelegen sein. Das Problem an abgelegen ist, hast du bei abgelegenen Stellen in deinem Garten Strom?
Nö.
Genau.
Es sei denn, du
hast du da einen Wasseranschluss?
Nö.
Ja, habe ich auch nicht.
Nee.
So, ich hab überall Wasseranschlüsse, nur im Gemüsegarten.
Ja.
Also so ein richtiger Fail von mir selber eigentlich. So, und dementsprechend hatte ich natürlich immer dieses Problem, die Sonne geht morgens auf, brennt genau auf den Gemüsegarten und abends ab 18 Uhr, der Wald dahinter beschattet das ja, aber bis 18 Uhr habe ich da die pralle Sonne.
Mhm.
Ist super für Starkzehre, Zucchini und Co., aber wir sind beim Wasserproblem. Pflanzen mit großen Blättern brauchen auch viel Wasser, weil viel Verdunstungsfläche.
Ja.
So, und da ich da hinten auch keine Gebäude oder sonst was habe, wo ich irgendwie Regentonnen füllen kann, muss ich immer schleppen. So, Gießkanne bei 70 Quadratmeter, das sind viele Gießkannen.
Ja.
So, und mittlerweile habe ich mir natürlich ein Wasser, also an dem Hochbeet, wo wir vorhin ja waren, da ist ein Wasserhahn. Und von daher kann ich mir das weiterlegen. Aber nichtsdestotrotz, der war nicht immer da. Und trotzdem ist es ja auch so mit Wasser, eine Wasserverschwendung, Wasserknappheit und. Man muss ja nur das Nötigste aufwenden, sage ich mal, und nicht das Maximum, was irgendwo geht. Und ich bin ja auch so, weil Familie, Kinder, Hof, Dings arbeiten. Ich habe wenig Zeit und bin jetzt auch nicht derjenige, der jeden Tag irgendwo im Garten sitzt und da seine Blümchen gießen kann. Mhm. Klar mache ich das mal, aber es geht halt nicht immer. Und dementsprechend muss ich irgendwie effizienter werden. Und Mulchen ist halt eine Art, effizient zu werden, weil Mulchen ist ja im Prinzip nichts anderes als die oberste Erdschicht abdecken. Material erstmal dahingestellt. Mhm. Dadurch, dass die oberste Schicht abgedeckt ist, hat man den Vorteil der Verdunstung von unten. Die Sonne kommt ja nicht auf die Erde drauf, sie trocknet nicht aus, sondern das Material darüber. In meinem Falle jetzt ja Rasenschnitt. Mhm. Das heißt, der Rasenschnitt trocknet an, die Erde darunter aber nicht aus.
Mhm.
Das heißt, sie bleibt pauschal schon mal feuchter, einfach nur, indem ich was drauflege. Da könnte man auch ein Blatt Papier hinlegen oder Holz oder irgendwas Unsinniges, sage ich mal. Aber es geht ja erstmal nur darum, deckst du etwas ab, kommt da drunter die Sonne nicht hin, also bleibt die Feuchtigkeit mehr im Boden. Du musst schon mal pauschal dadurch weniger gießen.
Mhm.
Wenn man jetzt natürlich zusätzlich gießt und gerade punktuell gießt, auch so eine Sache, manche Leute gießen. Also die sprenkeln so ein bisschen drüber, fünf Minuten oder so,
das
oder zwei,
nicht, ne?
Und gehen dann weiter. Was man aber mal machen sollte, deswegen so ein Tipp für die Zuhörer jetzt, nimmt mal eure Hand und haut die mal wirklich handtief in den Boden rein und zieht sie hoch.
Mhm.
Und in dieses Loch müsst ihr reingucken. Und wenn da unten, wo eure Fingernägel waren, wenn es da nicht nass ist, dann habt ihr nicht vernünftig gegossen.
Okay.
Weil die Wurzeln sind unten, die sind ja nicht auf den oberen zwei Zentimetern.
Nee.
Das Wasser muss ja nach unten. Und deswegen dieses Besprenkeln von oben.
Bringt nichts.
Das bringt an einem heißen Sommertag genau gar nichts, außer dass es 10 Minuten später wieder weg ist.
Ja.
Egal, ob man mulcht oder nicht.
Ja.
Dementsprechend, man muss halt punktuell, aber da dann viel wässern. Sodass es wirklich in die tieferen Erdschichten kommt. Und wenn man dann gemulcht hat, dann hält sich das Wasser da, die Pflanze kann davon zehren und die Mulchschicht sorgt ja auch noch in einem zweiten Zug dafür, abgedeckte Erde kann kein Saatgut empfangen.
Ah, okay.
Das heißt,
weniger Unkraut. Ja.
Gar keins, um genau zu sagen. Also wenn du eine Rasenschicht oder Stroh oder Heu nimmst oder so, dann wächst da eigentlich so gut wie gar kein Unkraut. Klar, diese ganz starken, die schieben sich
irgendwas,
da, aber es sind drei Stück, die
irgendwas
ziehst du ab.
Sich immer durch. Ja.
Ja.
Und da ist auch die Sache, warum ich zum Beispiel Rasenschnitt nutze. Rasenschnitt ist umsonst. Den habe ich immer da. Mein Rasen wächst, da brauche ich gar nichts tun. So, ne? Und dementsprechend Heu, Stroh, Holzhackschnitze, kann man alles nehmen.
Mhm.
Aber haben die meisten Leute nicht da. Und wenn ich etwas erst kaufen muss, naja, dann muss ich wieder Geld ausgeben, ich muss rumkurven
hinfahren.
Dafür. Genau, und so habe ich praktisch so eine Art Kreislaufwirtschaft.
Mhm.
Ich habe den Rasen ich mähe ihn ab, ich nutze es gleichzeitig. Klar habe ich mehr Rasen, als ich jetzt für Mulchschicht brauche. Aber der Rest wird entweder auf dem Rasen gemulcht oder in der Kompostecke mit untergebuttert, weil Rasenschnitt gleichzeitig ja viel grünes Material ist. Das heißt, das bringt Hitze in den Kompost rein. Und so hat man dann auch eine bessere Kompostumsetzung. Natürlich nicht punktuell, weil sonst gammelt er. Das kennt jeder, der mal einen Rasenmäher vergessen hat auszuleeren.
Ja.
Nach einer Woche stinkt. So, aber genau diese Technik macht man sich ja dann umgedreht zu nutzen. Also Mulchen ist ja nichts anderes als Flächenkompostierung. Der Rasen wird ja braun, also nach 3-4 Tagen ist der braun, alleine durch die Sonne. Regenwürmer, Mikroorganismen kommen von unten, ziehen den Rasen wirklich in die Erde rein und setzen ihn um. Das heißt, man hat Feuchtigkeit im Boden drin, Unkraut weniger und man düngt praktisch seinen Garten gleich noch, indem sozusagen die umliegenden Tiere wie Regenwürmer und Co. das umsetzen. Rasen ist sehr stickstoffhaltig. Man sagt, jetzt driften wir ins Fachwissen ab, man sagt, 4 Kilo Rasen sind ungefähr so viel wert, in Klammern, wie 100 Gramm Hornspäne. So, und dementsprechend, man schlägt halt unglaublich viele Fliegen mit einer Klappe, indem man seinen Garten mulcht.
Wie oft machst du das neu, diesen Rasenmulch? Also wie oft musst du den tauschen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also mulchen, da vielleicht kleiner Tipp vorab, nur mulchen, wo schon eine Pflanze steht. Also wenn man was ausgesät hat und mulcht, naja, dann verhindert man ja auch,
dass die Pflanze durchkommt.
Genau, immer erst mulchen, wenn die Pflanze auch schon rausguckt. Und von der Zeit her ist es so, ich sag mal, im normalen Rasenschnitt, ja, ist es ja so, einmal die Woche mäht man so zur Saison. Manchmal auch zweimal, aber im Schnitt kann man sagen einmal. So, und das heißt auch einmal die Woche habe ich ja immer wieder Material, was ich dann neu aufbringe. Wenn natürlich jetzt nicht viel passiert ist, dann kann es auch mal sein, dass es vielleicht nur einmal im Monat passiert. Wichtig ist nur, wenn man mulcht, jetzt nicht 10 Zentimeter, sondern gerade bei Rasenschnitt, weil der ist ja frisch, 2-3 Zentimeter so gerade bedecken. Dann trocknet die Sonne das ab und dann kann man, wenn man dicker gehen will, weitermachen. Sind wir wieder, weil so ein Schimmelteil. Ne? Wenn die Schicht zu dick ist und es nicht abtrocknen kann, dann schimmelt halt Mulch schnell. Und deswegen ist es wichtig, dünn mulchen, abtrocknen lassen und dann zweite Schicht auffahren. Und von der Zeit her alle 1-3 Wochen.
Okay.
Angenommen, ich habe jetzt aber nicht so viel Rasen zu Hause. Ich kann also nicht so viel Rasenschnitt produzieren.
Ja, ist kein Problem.
Was wäre deine Alternative oder was wäre deine Lösung dafür oder eine gute Alternative?
Ja, also die Frage ist einfach, was für ein Typ Gärtner bist du? Das frage ich, weil es gibt natürlich den sehr ländlichen Gärtner. Es gibt aber auch den Designer-Gärtner.
Dem ländlichen, Ästhetik auch noch.
Garten ist ja das, was du draus machst. Ne? Manche finden Bauerngarten schön, manche finden quadratisch praktische Designgärten schön. Das ist ja jeder, das ist ja das Tolle am Garten, finde ich. Jeder kann sich so selbst verwirklichen in dem, was er schön findet. So, aber wenn wir jetzt im Mulchbereich sind, ist das auch so. Es gibt Leute, die sagen, den Rasenschnitt im Gemüsegarten ist ja in Ordnung, aber im Staudenbeet will ich den nicht haben. Im Staudenbeet würde ich zum Beispiel dann eher auf Holzhackschnitzel zum Beispiel zurückgreifen, wie um mein Hochbeet, habt ihr da ja auch gesehen. Ne? Die sehen einfach schöner aus, haben aber denselben Effekt. Halten natürlich viel länger, kosten aber mehr. Da sind wir wieder der Designgärtner, dem ist Geld meistens egal, weil es muss schön aussehen.
Ja.
Der gibt halt auch bereitwillig mehr aus.
Ja.
Während, sage ich mal, der ländliche Gärtner eher in der Kreiswirtschaft unterwegs ist. Und dem würde ich zum Beispiel sagen, wenn du jetzt keinen Rasen hast, dann nimm doch dein Unkraut. So banal das jetzt klingt, aber eine abgeschnittene Brennnessel, wenn sie jetzt noch keine Samen gebildet hat, oder Rhabarberblätter, die isst man nicht, man isst nur die Stängel. Das ist alles Mulchmaterial. Man kann wirklich jedes Heckenschnitt, sieht zwar nicht schön aus, aber es erfüllt ja den Zweck. Der Zweck ist ja wirklich nur, leg irgendwas auf deine Erde drauf, was am besten Fall keine eigenen Samen hat. Sonst hast du sie drin, sind wir, ne, Brennnesseln.
Ja.
Aber du kannst alles nehmen. Du kannst Rhabarberblätter nehmen. Du kannst auch vom Unkraut das Blatt wegnehmen und das hinlegen. Es gibt ja auch diese wie nennt sich das? So eine Unkrautwurst. Das ist jetzt nicht das richtige Fachwort, aber da werden praktisch Gräser und Halme genommen, die zu lang sind oder alles, was so anfällt. Das wird so eingerollt und man legt dann diese Rollmatte einfach auf die Erde drauf. Ist ja auch wie eine Mulchschicht.
Das aber macht man selber oder das kann man kaufen?
Nee, das macht man selber. Das ist so sozusagen, wie wenn ich jetzt meine Brennnesseln roden würde, dann würde ich die einrollen, ne? Sozusagen mit einem Band oder so verbinden und dann hat man wie so eine Wurst und die legt man dann einfach auf die Beete drauf, weil ist ja derselbe Effekt. Beet ist wieder abgelegt, es ist ein natürliches Material und irgendwann, wenn es zersetzt ist, dann entsorgt man den Rest oder es zersetzt sich halt komplett. Und von daher ist es, da gibt's ganz viele verschiedene Techniken, aber vom Material her würde ich Rasen nehmen, wenn man es hat.
Ja.
Wichtig aber dieses dünnschichtig, weil zu dick, dann gammelt's. Sonst Holzhackschnitzel, wenn man sagt, ich bin bereit, auch ein bisschen Geld auszugeben. Das sind so die wichtigsten, die man da nehmen kann. Und wenn man sehr ökologisch unterwegs ist, dann nimm alles, was du hast.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber keinen großen Garten habe, sondern ich habe nur einen Balkon, ich habe meinetwegen da ein paar Blumenkästen, vielleicht auch ein Hochbeet, je nach Größe des Balkons oder der Terrasse. Wie würdest du da mit Trockenheit umgehen? Also angenommen, klar, auf dem Balkon ist man schnell da, man kann mal schnell, eben schnell gießen, das man stimmt. Hat nicht so viel Arbeit damit. Aber angenommen, man ist auch mal im Urlaub und man findet jetzt keinen Nachbarn, der da jetzt irgendwie mal kommt und gießt. Ja. Hast du dafür vielleicht Tipps? Sollte man auch selbst in seinem eigenen Hochbeet oder in seinem Blumenkübel auf dem Balkon auch ruhig mulchen?
Ja, also da würde ich, da sind wir wieder so im Optik-Ding. Wenn ich jeden Tag da bin, warum? Ich bin ja eh jeden Tag da, ne?
Genau.
Wenn man natürlich effizient oder ein bisschen was sparen will, hilft auch da mulchen natürlich, weil der Effekt ist überall gleich, ob im Topf oder jetzt in einem riesigen Garten. Es ist nur halt immer die Sache, ob man es dann optisch mag oder ob es auf dieser kleinen Fläche, sage ich mal, nötig ist.
Ja.
Zu der Urlaubsgeschichte im Garten, was viele unterschätzen ist, die Sonne brennt ja wirklich im Sommer extrem. Mhm. Und wenn du dann gar keinen hast, ist es wahrscheinlich sowieso insgesamt schwierig, überhaupt was zu machen. Mhm. Aber was ich machen würde, wenn ich nur eine kleine Fläche habe oder eine Terrasse oder einen Balkon, ich würde zur Urlaubszeit einfach stumpf einen Schirm aufspannen. Also ich würde meinen Garten in der Zeit, wo ich weg bin, beschatten.
Mhm.
Weil die Sonne ist zwar gut, klar, für Wachstum und so weiter, aber wenn ich eh nicht da bin und ich kann es nicht kontrollieren, dann mach doch einfach deine Markise auf, die du da vielleicht hast, stell deinen Schirm auf oder sonst was. Und für die 2-3 Wochen, die du weg bist oder die eine Woche, dann ist dein Garten halt im Schatten. Aber die Sonne knallt nicht drauf, die trocknet nichts aus. Du gießt einmal richtig durch, also richtig Land untermachen, bevor du losfährst. Dann den Schirm aufspannen, im Optimalfall noch eben mulchen. Und selbst wenn du keinen Rasen hast, dann hast du einen netten Nachbar, den fragst du mal eben. Der gibt dir garantiert seinen Sack grün. Ne? Und dann erledigst du das eben. Und das ist so die beste Kombo für einen Urlaub.
Plus, und den Schirm vielleicht festbinden, ne?
Ja gut.
Weil ich sag mal, wenn er doch mal Wind kommt, nicht, dass der dann vom Balkon segelt.
Und vom Gießen her gibt es da ja dann auch noch Tricks. Bei großen Flächen macht das keinen Sinn. Aber bei kleinen Flächen wie Balkone, dieses Flaschen umdrehen mit diesen Tropfdingern zum Beispiel. Oder diese Ollas, das sind ja diese Kübel,
diese
die man da mit.
Tonkübel, ne?
Sowas dann nutzen, dann hat man seinen Gemüsegarten oder allgemein seinen Balkongarten für eine Woche auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, roundabout eine Woche vielleicht, ne?
Aber genau, für eine Woche, aber für eine Woche funktioniert es.
Ja, ja.
Guter Tipp. Wie ist das denn? Du hast gerade gesagt, punktuell gießen. Wie ist das generell mit Gießen? Hast du da vielleicht nochmal so ein paar Tipps und Tricks? Worauf achte ich? Vielleicht auch in, was die Frage angeht, wann gieße ich eigentlich und wie gieße ich richtig?
Ja, im Prinzip ist Gießen so eine Kunst für sich. Man muss natürlich immer schauen, wie ist der Garten aufgebaut? Bei mir ist Morgensonne tagsüber und abends nicht. So, jetzt muss man so ein bisschen gucken, wo ist man? Im Siedlungsgarten würde ich sagen, gieß doch abends. Ne, abends, wenn die Sonne weg ist, gießt sie eben die ganze Nacht über, können die Pflanzen von dem Wasser zehren. Morgens kommt die Sonne wieder, trocknet alles ab, tagsüber warm, abends schön feucht, super Sache.
Ja.
Ist man auf dem Land, würde ich sagen, lass das bloß. Weil, wer kommt abends auf dem Land?
Bösen Schnecken.
Genau. Du hast die Schneckenarmada.
Ja. Du lädst sie eigentlich
die
ein.
Die wohnen dann alle bei dir, wenn die wissen, ey, das ist der Typ.
Schneckenparty.
Genau, das ist der Typ, der gießt abends.
Ja.
Genau, also im Landgarten würde ich immer sagen, oder allgemein sagt man das eigentlich, aber das ist halt, ne, kommt drauf an, wo du wohnst. Allgemein sagt man, morgens früh gießen. Dann trocknet, also selbst wenn man dann oben drüber gießt, die Blätter mal abgießt oder so, die Sonne trocknet es schnell wieder ab. Tagsüber tanken die dann Wärme und im Optimalfall gießt du dann abends nochmal. Aber wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, ich würde sagen, im Bestfall morgens gießen, aber jetzt müssen wir es ja wieder anpassen an das echte Leben.
Ja, ja.
Wer steht morgens um 6 auf und geht gießen?
Ja,
das mache nicht mal ich. Und ich bin morgens um 6 bin ich unterwegs. Aber das funktioniert einfach nicht. Mhm. Wenn man jetzt zu Hause ist, klar, morgens aufstehen, erster Gießgang, super Sache, ist das Beste für seinen Garten. Aber in der reellen Welt funktioniert das einfach nicht. Deswegen in der prallen Mittagssonne gießen, unschlau, es sei denn, du kannst punktuell unten an der Wurzel gießen, weil die Sonne über die Tröpfchen, die auf den Blättern sind, können zur Verbrennung führen.
Das wollte ich
und gerade
sagen,
so bei 30 Grad und richtig, ne, dementsprechend, da bleibt dann ja nur noch gegen Abend hin. Ne? Aber wie gesagt, auf dem Land abends, dann kommt die Schnecke. Ne? Und dementsprechend, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Hochbeete kannst den ganzen Tag gießen, da passiert nichts, aber dann auch eher mit dem Schlauch an die Pflanze und nicht oben drüber. Also es beregnen oben drüber. Das kann ich einfach sagen, das könnt ihr euch gerne sparen.
Mhm.
Regnen oben drüber bringt gar nichts außer Zimmerpflanzen, so tropische Luftverhältnisse. Ne? Aber im Gemüsegarten oder auch im Staudengarten, dieses oben drüber, das bringt der Pflanze nichts, auch wenn es vielleicht schön aussieht und man das denkt, so, oh, man kühlt die ab. Nein, immer an der Wurzel, dann punktuell und dann aber auch richtig was dran. Mhm. Also ich würde sagen, so eine 10 Liter Gießkanne, die habe ich an 3 Zucchinis verteilt. Mhm. Ne? Also okay. da geht richtig was rein. Ja. Und auch, wenn man den Boden, wenn der nicht so fluffig ist, wenn man zum Beispiel mulcht, hat man ja auch recht fluffigen Boden. Mhm. Wenn man aber abgetrockneten Boden hat und gerade so einen Lehmanteil dann ist, dann würde ich in Intervallen gießen. Das klingt jetzt doof, will auch nicht zu weit ausholen, aber dann gießt man an, ein bisschen, einfach nur so ein bisschen drüber, dass oben es erstmal feucht ist und dann gehst du weiter durch deinen Garten. Und wenn du hinten angekommen bist, dann fängst du mit der zweiten Runde an, weil das erste Wasser bricht oben die Erdschicht auf, dass überhaupt Wasser was einsacken kann. Mhm. Ja. Weil wenn nicht, man kennt das, man gießt es hin und das Wasser läuft irgendwo hin, aber nicht da, wo es ist. Nee. Man kann natürlich dann so arbeiten, dass man um die Pflanzen so einen kleinen Wall macht, dass du in den Wall gießt, den voll machst und dann sickert es da ein. Ne? Ist auch noch ein guter Tipp vielleicht für die, die jetzt einfach Fläche haben und sagen, boah, alles Mulchen ist nicht drin. Ne? Aber man kann es zusammenfassen, wenn du kannst, gieß morgens. Wenn nicht, gießt du halt, wenn du wieder da bist oder wenn es die Pflanzen dir anzeigen, dann ist es spätestens. Ne? Abends gießen, im ländlichen Bereich vermeiden, weil sonst holst du dir die Schnecken in den Garten. Und eher punktuell viel gießen, als mal so ein bisschen drüber streuen. Und da sind wir wieder bei der Mulchgeschichte. Gieß intensiv, dann ist der Boden feucht. Hau den Mulch oben drüber, dann verdunstet tagsüber auch nichts. Und das rate ich jedem mal als Tipp. Probiert es einfach mal aus. Geht in euren Garten, gießt mal vernünftig eine Pflanze, gießt eine zweite Pflanze, dass ihr ungefähr einen Vergleich habt und sagt, okay, hier kommt gleich viel Sonne hin, die können auch nebeneinander stehen. Und dann macht mal einfach eine Mulchschicht um die eine Pflanze und keine um die andere. Und guckt nächsten Tag mal nach, macht die Mulchschicht weg. In den meisten Fällen wird sogar unter der Mulchschicht die obere Erdschicht schon feucht sein noch. Spätestens aber, wenn ihr ein bisschen nach unten guckt, während bei der anderen Pflanze alles trocken.
Alles trocken ist.
Und da braucht man dann auch keinen mehr von überzeugen, dass Mulchen was bringt. Das sieht man dann einfach für sich selbst.
Ja.
Ja, sehr schön. Cool. Also viel gelernt wieder, muss ich sagen. Ja. Der Sommer kann kommen.
Ja, der Sommer kann kommen.
Also
muss auch kommen.
Muss auch kommen, genau. Wir haben Lust drauf.
Aber ein bisschen Regen zwischendurch, wenn es geht. Dann muss man nicht ganz so doll.
Bitte abends.
Ja, im Optimalfall so in der Woche abends regnen.
Ja, genau.
Am Wochenende gar nicht. Und tagsüber so ab Nachmittag.
Ja, genau. Das wünschen wir drei uns jetzt ganz kräftig und dann passiert das auch so, ne?
Genau.
Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass wir kommen durften hier in deinen schönen Garten, dass wir uns das anschauen durften. Wie gesagt, für alle da draußen nochmal der Tipp, wenn man diesen wunderbaren Garten sehen möchte, dann unbedingt bei YouTube Zurück zum Garten suchen und den YouTube-Kanal von Dennis
abchecken. Vielleicht noch ein Tipp, Zurück zum Garten und dann dahinter einfach Gartenrundgang.
Ah, hast du einen gemacht?
Ich mache immer mal wieder welche, weil der Garten verändert sich ja übers Jahr bei mir. Mal blüht hier was, mal da was, mal kommt was Neues zu. Also wer so das große Ganze mal sehen will, einfach Gartenrundgang dahinter einstellen. Da gibt es eine ganze Playlist von, wo man dann auch den Werdegang dieses Gartens, wenn man denn viel Zeit mitbringt, sehen kann. Aber im Prinzip kann man sich da immer so, alle 2 Monate gibt es immer einen Gartenrundgang, weil alle 2 Monate ist ja einfach immer irgendwas neu oder anders.
Ja. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken.
Definitiv.
Ein sehr, sehr schöner Garten.
Wir wünschen dir alles Gute für den YouTube-Kanal weiterhin. Viel Erfolg und ganz, ganz viele weitere Abonnenten natürlich.
Ja, dieses Jahr die 100.000 voll machen.
Ja, warum nicht?
Die Däumchen sind gedrückt.
Dann feiern wir nochmal zusammen.
Genau, ja, und dann vielen, vielen Dank und dir einen super tollen Sommer.
Ja, danke, wünsche ich euch auch. Ne?
Bis dann, ne?
Ciao.
Ciao.